Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Die DSV-Skispringerinnen und Skispringer verwöhnen euch und uns mit 5 Siegen in 5 Springen am letzten Wochenende. Aber nicht nur deswegen haben wir in der Flugshow mal wieder sehr viel zu bequatschen. Und wir, das bin einmal ich, Luis Holoch, und heute wieder mit dabei mein Co-Host Tobias Ruf. Servus, Tobi.
Hallo Luis, Servus an alle da draußen. Hi.
Wie geht's dir, Tobi? Was machen die Arme? Hast du noch Muskelkater vom vielen Jubeln am Wochenende?
Ja, tippen und jubeln, also anstrengende Kombination. Viel zu tun, viel Arbeit. Aber man gewöhnt sich ja inzwischen auch an so Jubelgesten. Und wie es im Kraftsport so ist, je mehr man trainiert, umso mehr Stabilität und Konstanz hat man. Da kommt auch irgendwann kein Muskelkater mehr. Also alle deutsche Skispringen-Fans sollten inzwischen so gestählert sein, dass so 5 kleine Siegchen da keinen Muskelkater mehr erzeugen.
Dann haben wir ja lauter Terminator am Saisonende hier rumrennen.
So schaut's aus.
Das
So schaut's aus.
könnte ja echt spannend werden. Ja, man vor lauter Erfolg, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Deswegen würde ich wie letzte Woche die Wahl dir überlassen. Worauf hast du Lust?
Naja, jetzt haben wir so lange auf die Damen warten müssen, dann fangen wir mit ihnen doch auch mal an. Ist
Ja,
ja jetzt schon
das.
Zeit daher, dass wir ein bisschen ausführlicher über sie gesprochen haben. Ja. Sie gewinnt und sie gewinnt und sie gewinnt und sie gewinnt. Also, was auch immer mit Katharina Schmid seit dieser selbst auferlegten größeren Denkpause, von der sie gesprochen hat, im Sommer, wo sie wirklich auch überlegt hat, ob sie überhaupt weitermacht. Also, das war jetzt nicht nur das klassische, ich fahre im April das ganze System mal runter, sondern mach mir wirklich Gedanken, wie geht's denn weiter? Eine, die trotz ihrer noch relativ jungen 28 Jahre schon so lange dabei ist. Also, das ist eine extrem lange Karriere, die man anhand des Alters immer wieder unterschätzt. Und sie hat sich dann wirklich hingesetzt, gesagt, will ich noch? Hat entschieden, ja, sie will noch. Hat sie noch die Energie, auch wirklich alles zu investieren? Hat sie noch? Dann kam der Heinzi. Hat sie eins nicht gewonnen seitdem, oder? Oder
Das
zwei?
allererste, ja.
Aber sonst hat die alles gewonnen. Was ist los mit dir? Die hat im Sommer alles gewonnen. Die hat dieses eine Weltcup-Springen nicht gewonnen, wo sie aber Zweite wird. Und alles andere gewinnt sie. Vor einer Woche im COC beides gewonnen. Jetzt beides gewonnen. Wir reden von einer Normalschanze. Wir reden von 27 Punkten, die sie Quandal und Preotz abnimmt im ersten Wettbewerb. Und wir reden von 12,2. Das wirkt ja da fast schon wie eine kleine Enttäuschung, dass sie dann nur mit 12,2 Punkten Vorsprung gewinnt, was aber witzig ist. Also ganz ehrlich, wir haben viele Athletinnen gesehen, die eine gewisse Dominanz entwickelt hatten in den letzten Jahren. Aber so kann ich mich nicht erinnern.
Zumindest seitdem es die Flugshow gibt, hat man es in der Ausprägung auf jeden Fall nicht. Ich hatte dann in dem Zuge mal nachgeschaut, was war denn eigentlich so mit etwaigen Siegesserien, und die einzigen beiden Springerinnen, die tatsächlich mal geschafft haben, 5 oder mehr in Folge zu gewinnen, das waren Sarah Takanashi und Maren Lündby mit ihren besten Zeiten. Und womöglich ist Katharina Schmid auch gerade mal wieder in ihrer besten Zeit. Und hat jetzt vielleicht sogar noch das Quäntchen Glück, was ihr ja auch gerne mal gefehlt hat in der Vergangenheit, dass die Konkurrenz sich halt auch gegenseitig die Punkte wegschnappt, wie wir hier
Ja.
in der Flugshow sozusagen pflegen. Und ja, aktuell scheint es halt einfach so, egal was du für eine Schanze hinsetzt, auch egal auf was für Umstände sie trifft, sie gewinnt dir die Dinger. Also ihre Form ist exzellent, ihr Selbstvertrauen offenbar auch so groß wie vom Terminator, und das ist erstmal eine gute Grundlage für alles.
Absolut. Also sie führt jetzt schon mit, ja, 150 Punkten Vorsprung im Gesamtweltcup und das nach 4 Springen, das ist schon echt eine Ansage. Du
Ja.
beobachtest sie sehr, sehr lange. Macht sie Dinge anders? Fällt dir irgendwas auf?
Also, was sie der Konkurrenz sowieso immer schon oder einigermaßen voraus hatte, ist halt ihre extrem gute Landung. Kommt ihr jetzt mit dem neuen, härteren Reglement nochmal zugute, dass sie da eben nicht ganz viele Punkte verliert wie die Konkurrenz? Das hilft auf jeden Fall mal. Und das Zweite ist, dass ihre erste Flugphase oder der Absprungübergang einfach so gut funktioniert wie wahrscheinlich seit der WM 2023 nicht mehr. Also das fällt mir in besonderem Maße auf. Wenngleich ich jetzt sagen musste, in Zhangjiakou, also diese Hauptkamera, das hat mir wirklich Augenkrebs bereitet. Das ist ganz, ganz, also die schlimmste von allen, die ich je gesehen habe auf Weltcup-Niveau. Aber nichtsdestotrotz, was man dann in den Zeitlupen auch gesehen hat, da ist schon wahnsinnig viel Dynamik drin. Sie muss nicht drüber nachdenken, was sie einfach macht, sondern es läuft halt einfach. Und ja, was wir hier gerne sozusagen pflegen, das ist eigentlich das, was du als Skispringerin oder Skispringer erreichen möchtest. Das ist die ganz hohe Kunst aktuell.
Das ist die ganz hohe Kunst, absolut. Kamera, stimme ich dir zu. Oh, nur noch mehr genervt hat mich der Kameraumschwung bei Pius Paschke am Sonntag, wo sie dann auf die Idee kommen, in diesem letzten entscheidenden Sprung, wo es um jeden Zentimeter gefühlt geht. Ach komm, machen wir mal die Frontalansicht, wo man einfach mal gar nichts sieht.
Ja.
Aber ansonsten, ja, Mai. Zhangjiakou, super moderne Anlage. Ich finde es auch wichtig, in andere Länder zu gehen, auch Asien hier mitzunehmen. Aber so eine richtige Skisprung-Atmosphäre habe ich jetzt nicht versprüht.
Nee, geht mir ähnlich. Wobei ich doch überrascht war, dass tatsächlich ja ein paar, was werden es gewesen sein, 500 oder so Zuschauer da gewesen sind. Weiß man auch nicht, wie das eigentlich zustande kommt, weil das ja jetzt kein Nationalsport ist in China. Aber gut, ich glaube, es war für alle mal ein Erlebnis. Die einen nehmen ein bisschen mehr mit, die anderen ein bisschen weniger. Es werden alle ihre Lehren draus ziehen und dann schauen, dass man das irgendwie optimiert bekommt in Zukunft, weil man muss sagen, nicht nur in Bezug auf die Kameraposition war das sicherlich nicht auf allerhöchstem Niveau, was da passiert ist.
Ja, da nehme ich auch gleich die erste Zuschrift, die wir bekommen haben, mit rein vom Nico. Und der sagt auch, es ärgert ihn, dass man auch dieses Wochenende nicht mehr ausnutzt. Dann, man hätte ja, so wie es bei den Herren in Titisee-Neustadt jetzt war, am Freitag zum Beispiel, ein super Team-Event machen können. Man hätte die Normalschanze, man hätte die Großschanze mitnehmen können. Ich glaube, dass man das mit der Großschanze, okay, da würde ich mal sagen, nimmt eine Schanze und macht auf dieser einen Schanze alle Wettbewerbe, dass du für ein Wochenende im Endeffekt da die, oder waren ja 2 Wochen mit dem COC Cup, dass du aber dann beide Schanzen herrichtest. Okay, da wissen wir selbst auch nicht, wie die Ressourcen sind, was für ein, da steckt natürlich ein Aufwand dahinter. Das können wir aus der Ferne nicht beurteilen. Aber dass man zumindest so ein Superteam noch hätte integrieren können, kann ich voll und ganz nachvollziehen, verstehe ich. Und so ist es dann halt im Endeffekt ein 0815-Wochenende, nur mit extrem viel Reiseaufwand, der natürlich auch finanziellen Aufwand, gerade für kleinere Teams bedeutet, verbunden. Also da bin ich schon dabei, hätte man mehr rausholen können.
Ja, wobei, wenn wir über finanzielle Aufwände sprechen, muss man ja da auch drüber nachdenken, was das für den Veranstalter bedeutet. Wie gesagt, wir haben keinerlei Informationen, wie die finanziell beisammen sind. Heinz Kutin hatte im Vorfeld nur erwähnt, dass es halt andere Leute organisieren mittlerweile als seinerzeit noch die Olympischen Spiele. Das ist sicherlich auch nochmal ein Faktor. Die haben damit auch keine Erfahrung gehabt. Deswegen war es jetzt, glaube ich, mal gar nicht so verkehrt zu sagen, okay, wir machen mal wirklich die Basics, einfach mal zwei Normalschanzen springen, gucken, wie das alles so läuft. Und man hat ja schon gehört, dass das nicht hundertprozentig alles so gepasst hat. Von daher würde ich diese Ausnahme noch gelten lassen. Und was man ja noch dazu sagen muss, es waren jetzt auch nicht ganz so viele Springerinnen dabei, die da schon mal gewesen sind. Also bis auf die Olympiateilnehmerinnen und die paar, die auch im COC gesprungen sind, war das für die anderen halt alles Neuland. Und da tut man, glaube ich, gut daran zu sagen, okay, wir fangen erstmal sachte an und lassen uns hoffentlich für die Zukunft noch die Option, das Ganze noch ein bisschen größer zu machen.
Alles klar, ja, schauen wir mal ein bisschen auf die Konkurrenz. Ich kann keine klare Nummer 2 ausmachen. Wie geht's dir?
Ich auch nicht so richtig, weil sie alle selber federn lassen oder federn gelassen werden, weil du hast diesen Vorsprung am ersten Tag angesprochen auf Erin Maria Qvandal, der kommt ja aber auch nur dadurch zustande, dass Christian Meyer da wirklich, also der Trainer der Norwegerin, richtig hart gepokert hat und gesagt, okay, ich schicke sie jetzt noch ein Gate niedriger, was in den sehr, sehr wechselhaften Verhältnissen schon sehr gewagt war und das halt völlig nach hinten losgegangen ist. Also wenn die den Sprung normal macht, dann sieht es nicht ganz so krass aus. Aber die wäre zumindest diejenige, die ich technisch als schärfste Konkurrentin ansehen würde. Aber die steht sich dann am Sonntag halt selbst auch im Weg und kommt gar nicht in den zweiten Durchgang. Und beim Rest ist es auch so ein kleines Auf und Ab bisher. Ich könnte mir vorstellen, dass sich vielleicht noch eine rauskristallisiert im weiteren Saisonverlauf, aber aktuell bietet sich da jedem mal so ein bisschen an, aber keine so völlig überzeugend.
Ja, am stabilsten ist natürlich noch Nika Preuß, deswegen ist sie auch noch Zweite im Gesamtweltcup. Aber ja, mit fünften Plätzen, da gewinnst du halt keinen Gesamtweltcup, wenn deine Konkurrentin dauerhaft die 100 Punkte liefert. Also da ist die Tendenz eher schon noch erkennbar. Ansonsten, also wenn Schmid nicht komplett einbricht, klar, wir sind am 17. Dezember, wir vergeben jetzt noch nicht den Gesamtweltcup. Aber wenn sie nicht komplett einbricht und es deutet überhaupt nichts drauf hin, ich wüsste nicht, wer da so stabil noch werden soll, wie es Eva Pinkelnick ja letztes Jahr hinten raus dann war, die da echt nochmal den Turbo gezündet hat. Klar, sowas kann schon immer passieren, aber wenn sie den Flow jetzt noch einige Wochen mitnimmt und dahinter sich nichts stabilisiert, kann der Vorsprung halt so um den WM-Zeitraum schon so groß sein, dass eigentlich vielleicht gar nichts mehr anbrennen kann.
Halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Also, ich meine, wir haben es ja jetzt schon, dass außer Katharina Schmid nur Eva Pinkelnick in jedem Wettkampf überhaupt nur unter die Top Ten gesprungen ist. Das kann man ja jetzt auch in viele Richtungen interpretieren, dass man sagt, okay, das ist so umkämpft, dass es da eben sehr, sehr viele Springerinnen gibt, die das Potenzial haben, da reinzuspringen. Man kann auch sagen, diejenigen, die gerade in der letzten Saison auch so die Stabilität hatten und da immer vorne zu finden waren, haben sie jetzt aktuell halt noch nicht. Und für mein Gefühl ist der Sprung von Nika Preuß auch aktuell auf einem noch relativ schmalen Grat. Also sie hat ja letzte Saison auch Springen mit groben Fehlern teilweise gewonnen, weil die anderen einfach nicht mitkamen. Und jetzt sind die Rollen halt umgekehrt. Und es ist so, dass man Katharina Schmid zutrauen muss, dass sie Springen mit gröberen Fehlern sogar gewinnt. Es ist sehr, sehr spannend. Es ist sehr, sehr sehr, sehr umkämpft, aber halt eben nicht um Platz 1 aktuell.
Sehr gut zusammengefasst. Ja, schauen wir auf die weiteren Ergebnisse der deutschen Mannschaft. Selina Freitag gab einen Schreckmoment im Training. Da hat sie es geschmissen. Man hat es dann auch deutlich gesehen. Also das Gesicht hat ordentlich was abbekommen, aber sie hat sich davon eigentlich ganz gut erholt. Mai, der erste Wettkampftag, lief sicher nicht wie erwartet. Da ist sie 17. geworden, aber dann deutliche Steigerung mit dem sechsten Platz im zweiten Wettkampf. Ja, sie liegt auf Platz 3 im Gesamtweltcup. Sie ist da in dieser Traube drin, von der du gesprochen hast. Also sie gehört auch zu diesem Pulk dazu, der sich so hinter Katharina Schmid um die besten Platzierungen bettelt. Auch da ist eine Stabilität jetzt zu erkennen. Die Saison ist super jung noch. Also wir reden auf einem anderen Niveau, als es bei den Herren der Fall ist, aber auch die Eindrücke, die wir vorher von ihr hatten, die wir aus Lillehammer gesehen haben, die wir jetzt auch wieder sehen, dass man auch so einen Sturz verarbeitet und da entsprechend so dann reagiert, ist ein sehr, sehr gutes Signal jetzt, auch wenn es Richtung Engelberg und dann Richtung Two Nights Tour geht. Klare Nummer 2 in der deutschen Mannschaft, wirst du mir nicht widersprechen.
Werde ich dir nicht widersprechen. Ich bin sogar geneigt dazu, ihr ein riesiges Kompliment dafür auszusprechen, weil wenn man sich das überlegt, sie lässt vorher das Training aus, weil es ihr eben nicht so gut geht, springt nur die Qualifikation und liefert dann vor allem so einen starken zweiten Wettkampf ab. Das ist das wirklich herausragend und vor allem auf mentaler Ebene eine sehr, sehr große Leistung. Man hat ja dann auch angemerkt, was ihr das bedeutet hat. Also es hat schon was mit ihr gemacht, wie wir hier so schön zu sagen pflegen. Und also klar, so doof so ein Sturz ist, und sie hat ihn ja jetzt sogar auf Social Media gepostet und das sah echt nicht schön aus. Aber sowas zu überkommen quasi und so zurückzukommen, das verleiht dir, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein.
Absolut. Ja, Selbstbewusstsein in ihrer ersten Weltcup-Saison tankt gerade ordentlich auch Alvine Holz, für die das natürlich ein Riesenerlebnis ist. So eine junge Athletin, die das erste Mal hier konstant mit dabei ist auf dem allerhöchsten Niveau. Wir kennen alle ihre Geschichte aus Berlin und sie schaut Wellinger, wie er Olympiasieger wird und beschließt, Skispringerin zu werden. Total ungewöhnlicher Weg. Gut, total erfrischend, belohnt sich hier mit Weltcup-Punkten mit Platz 23 und Platz 21. Wir hatten ja auch so ein bisschen als Ziel für die, und das hatten sich die Deutschen, wir hatten unseren Heinz hier ja auch eingespielt, schon ausgegeben, dass man auch die jüngere Generation schon ranführen will und dass da auch ein bisschen mehr Stabilität reinkommt. Aktuell ist es dann im Endeffekt Alvine Holz. Macht einen guten Eindruck. Ist schon erstaunlich, oder? Also finde ich gut, dass das auch in China dann einfach so gut funktioniert mit ihr.
Ja, finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert. Waren beides quasi persönliche beste Weltcup-Ergebnisse für sie. Wenn man dann aber bedenkt, dass sie jeweils nach dem ersten Durchgang sogar noch in Reichweite der Top 10 war, dann kann man sich, glaube ich, ungefähr ausmalen, was da noch mehr an Potenzial in ihr drin steckt. Und das ist sehr, sehr gut, dass sie jetzt so eine Lernkurve nimmt. Der Heinz hat ja auch so angedeutet, dass man überlegt hatte, sie jetzt für Engelberg rauszunehmen, aber sie selber sagt von sich auch, hey, ich bin aktuell super in Schuss, ich fühle mich gut, habe auch die Power und die Energie, dann bleibe ich doch einfach drin, und mei, warum sollte man das jetzt unterbrechen, wenn es doch eh läuft? Und also gerade im Hinblick auch auf die WM, da brauchst du eine starke Nummer 4, weil die ist ja aktuell, und ja, wäre schön, wenn das über die Saison so bliebe.
Ja, und wenn ich sehe, Emily Toraza, kein gutes Wochenende. Also sie hat diesen ersten Start für Deutschland leider nicht nutzen können. Sie hat es nicht in die Wettbewerbe geschafft. Anna Holland, ganz, ganz schwaches Wochenende von ihr, die zweimal nicht in die Punkte kommt. Du sagst es Richtung Weltmeisterschaft. Da muss man jetzt die Grundlagen legen. Und mit leider diesen Ergebnissen, und da nehme ich in erster Linie natürlich Anna Holland in die Pflicht, die eigentlich diese Nummer 3, Nummer 4 Rolle im deutschen Team da inne hatte, das würde mir zu denken geben. Also da muss man umso mehr, finde ich, Alvine Holz jetzt auch mitnehmen und diesen Rhythmus beibehalten. Man kann ihr Ruhephasen dann noch vor der WM geben, wenn man merkt, dass es ein bisschen zu viel wird. Aber sie jetzt aus dem Flow rauszunehmen, fände ich total falsch. Gerade auch, weil die anderen eben nicht liefern, die dahinter kommen.
Ja, ich find's ganz interessant zu beobachten, wie die Prioritäten da gesetzt werden, auch von Trainerseite aus, weil jedes Mal, wenn Heinz Kutin über Emily Toraza spricht, dann nimmt er vor allem das Wort Lernen in den Mund, dass es für sie noch darum geht, zu lernen und sich auch in das Team quasi so gesehen einzugliedern. Aber sie bleibt jetzt auch für Engelberg noch drin. Finde ich auch irgendwo logisch, weil sie kennt die Schanze zumindest. Das kann man auf jeden Fall mal probieren. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das Feld vielleicht nicht ganz so stark besetzt sein wird. Und Anna Holland ist tatsächlich, wenn man so will, die Enttäuschung im deutschen Team an diesem Wochenende. Deswegen wird sie jetzt auch rausgenommen. Also sie wird nicht in Engelberg dabei sein. Hat Kutin schon angekündigt, wird zu Hause bei der Bundespolizei trainieren, soll zur Two-Nights-Tour wieder mit dabei sein, und an ihrer Stelle bekommt dann Agnes Reisch die Chance, die ja schon in Lillehammer dabei war, da auch ganz solide aufgetreten ist. Also zum Glück gibt es Springerinnen, die da in die Bresche springen können.
Genau. Und wer es nicht mitbekommen hat, Emily Toraza ist aus der Schweiz nach Deutschland gewechselt. Daher diese Connection auch zu Engelberg. Mein Lieber, die Diskussionen, sie kommen immer wieder auf. Und auch die Ilna hat gefragt, was müssen die Frauen denn noch tun, damit sie mal eine 19,0 plus, was die Noten angeht, bekommt. Es scheint sich da wenig weiterzuentwickeln.
Also für die Frauen oder die Frauen trifft diese Regelanpassung im Sommer noch viel, viel härter als die Männer. Das muss man mal sagen, weil die Durchschnittsnoten vorher schon schlechter waren. Größtenteils muss man auch sagen, leider Gottes zu Recht, weil es da immer noch viele gibt, die nicht besonders sauber landen. Aber im Fall von Katharina Schmid habe ich mich vor der Regeländerung schon gefragt, was die eigentlich noch machen soll, also wie gut sie noch landen soll. Vor allem beim zweiten Sprung am Samstag, und die 19er werden einfach nicht gezogen. Also das kann ich dann auch nicht ganz nachvollziehen. Aber ich hatte schon befürchtet, dass das Problem sich noch weiter verschärfen würde nach dieser Regeländerung eben.
Gut, ja, mei. Auf der anderen Seite, wenn sie alle keine guten, wenn sie alle schlechter bewertet werden, gleicht sich's ja auch irgendwie dann am Ende des Tages aus. Das ist ja jetzt nicht also das ist ja nur ein Wert, so.
Ja.
Und wenn du ihn halt einfach niedriger ansetzt, ändert es den Wettbewerb ja eigentlich nicht. Dann ist es nur auf dem Papier anders. Und man vergleicht es natürlich mit den Männern, weil da eine höhere Zahl als bei den Damen steht. Aber im Sinne des Wettbewerbs an sich.
Da haben wir keine Änderung, das ist richtig, aber vielleicht geht es unseren Zuhörern genauso wie mir, dass wir alle ein vorgefertigtes Bild davon haben. Wie sieht ein Sprung aus, der mit einer 19 benotet wird? Und das hat sich jetzt halt zu der Saison geändert, dass es eben nicht mehr automatisch so gesetzt ist, dass du hast dieses Bild im Kopf und dann finden die Kampfrichter aber trotzdem noch hier einen halben Punkt, den sie da irgendwie abziehen können. Und ich glaube, dass das eher was ist, was die Sehgewohnheiten betrifft und jetzt nicht was den Wettbewerb angeht. Also ich kann das schon nachvollziehen, weil mir geht das bei manchen Männersprüngen auch so, wo ich dachte, ja, das muss jetzt aber eine 19 sein und dann siehst du aber doch die 18er und die 18,5er da reinflattern.
Genau, die Symbolik spielt da eine große Rolle und die leidige Thematik, wie mit dem Damenskispringen ohnehin umgegangen wird, die wird durch sowas natürlich noch verstärkt. So, es geht für die Damen weiter nach Engelberg. Dort werden sie gemeinsam mit den Männern springen. Wenn du zu den Damen nichts mehr hast, würde ich auch nach Titisee-Neustadt rübergehen. Und fangen wir doch an. Fand die Frage gut vom Michi Landwehr. 5 Siege in 5 Springen an einem Wochenende für ein Land. Wann gab es das zuletzt und gab es das überhaupt schon mal?
Also ich habe es jetzt nicht hundertprozentig nachgeprüft, aber ich bin der Meinung, dass es das noch nicht gab, allein weil wir selten an einem Wochenende auch 5 Wettkämpfe haben.
Ja, genau.
Das spielt schon mal einen großen Faktor rein, auf jeden Fall.
Genau, das hat Seltenheitswert und dass dann eine Nation das alles auch noch gewinnt. Da müsste alles zusammengekommen sein. Also, sollte es jemand hundertprozentig nachweisen können, gerne bei uns melden. Wir glauben es beide nicht. Ja, es sind gelbe Tage für den Deutschen Skiverband. Katharina Schmid führt den Gesamtweltcup bei den Damen an. Und bei den Herren, puh, also der Vorsprung ist schon echt krass inzwischen, den Pius Paschke hat im Gesamtweltcup auf Daniel Čofenik. Das sind nämlich ganz genau 220 Punkte und das nach 9 Wettkämpfen. Oh. Weiß ich nicht, redet man jetzt über einen Gesamtweltcup-Sieger Pius Paschke? Wie weit sind wir denn gekommen?
Puh. Also das klingt vielleicht total verrückt, aber mit der Diskussion würde ich mich sogar einfacher tun, als mit einem Turniersieger, über den Turniersieger
Ah.
Pius Paschke zu sprechen. Weil wir kennen alle die eigenen Sätze der Tournee und es ist ja schon auch sehr, sehr auffällig, wie oft diese Fragen jetzt auch selbst an diesem Wochenende bereits schon gestellt wurden, also 2 Wochen vor der Vierschanzentournee. Was ja auch irgendwo logisch ist, wenn man von einem Weltcup in Deutschland spricht. Aber auch aktuell bei ihm ist es so, egal was die anderen machen, er findet immer noch so das klitzekleine bisschen, was er noch besser machen kann. Also ich war mir am Sonntag sicher, dass er dass Michi Heiberg das Springen gewinnt und nicht er. Und dann siehst du da diesen Balken hochflitzen und bei beiden entgleisen in unterschiedliche Richtungen die Gesichtszüge irgendwie.
Ja.
Das ist schon ein ikonisches Bild irgendwo, ja.
Richtig. Und auch egal welche Bedingungen, egal wie was vorher passiert, wie viel Druck auf ihm drauf liegt, du sagst es ja. Also Heiberg hat ein Riesending vorgelegt, über ihn sprechen wir gleich auch noch. Ist ihm alles wurscht und dann sind es halt wieder mal 0,4 Punkte, die am Ende für ihn sprechen. Wenn es läuft, dann läuft es. Und ich würde sogar Tournee und Gesamtweltcup-Sieg so ein bisschen miteinander verknüpfen. wenn er dem Druck standhält. Ich rede nicht davon, dass er die Tournee gewinnt, sondern wenn er dem Druck standhält und eine sehr gute Vierschanzentournee springt, dann traue ich ihm auch zu, dass er Gesamtweltcupsieger wird. Wenn aber die Tournee plötzlich einen Knacks gibt, wir denken alle noch an die letzte Saison, wo es in diesem Team, mit Ausnahme von Wellinger, aber auch bei Wellinger ist es dann eine Nuance nach unten gegangen, wie aber gefühlt mit Garmisch das Ding zusammenfällt. Sowas kann leider im Skispringen immer wieder passieren, aber ich glaube, wenn er eine gute, stabile Tournee springt, denkt an Stefan Kraft im letzten Jahr zurück. Der hat die Tournee auch nicht gewonnen. Aber der gewinnt dann hinten raus in Bischofshofen, zeigt in Summe doch eine gute Vierschanzentournee, nimmt diesen Drive dann mit und fliegt souverän den Vorsprung, den er vor der Tournee hatte, fliegt er dann im Endeffekt souverän bis Planitzer nach Hause. Und der Vorsprung, den Pius Paschke, wenn Engelberg gut läuft, der wird sich in ähnlichen Sphären bewegen, wie es bei Kraft in der letzten Saison war. Und wenn die Tournee gut läuft, er muss ihn, wie gesagt, nicht gewinnen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er dann sagt, hey, diese Chance, und das hat so einen hohen Stellenwert, der Gesamtweltcup für die Athleten, weil das das Zeugnis für eine Saison ist. So, wir reden hier ja auch oft drüber. Ha, hast einen guten Wettkampf. Die Bedingungen passen. David Kubacki 2019 lässt grüßen. Ja, aber es ist ja das
Unser
Paradebeispiel.
Lieblingsbeispiel, ja.
Ja,
Ja,
aber es
ja.
ist ja das Paradebeispiel.
Ja, absolut.
Und dann kann dir an einem Tag alles ausgehen und du gewinnst eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften. Thomas Dietert ist unser Lieblingsbeispiel, was die Vierschanzentournee angeht. Da kam davor recht wenig, da kam danach recht wenig. Er hat trotzdem das geschafft, wo wir in Deutschland seit 22 und jetzt dann 23 Jahren hinterherrennen, nämlich die Vierschanzentournee zu gewinnen. Ist ein höherwertiges Ding in Summe als ein Eintagessieg bei einer WM oder bei Olympia, aber diese von November bis März, dieses Ding durchzuziehen, das hat bei den Springern einen extrem hohen Stellenwert, auch wenn in der Öffentlichkeit natürlich Medaillen immer höher angesehen sind als diese großen Dinge, die man gewinnen kann. Ja, schauen wir es uns an. Also Pius Paschke gewinnt am Freitag den Teamwettkampf mit Andy Wellinger. Recht deutlich vor Österreich und vor Norwegen gewinnt dann das Einzelspringen am Samstag vor Gregor Deschwanden und Daniel Tschofenig und gewinnt, wir haben es angesprochen, auch am Sonntag vor Michi Heiberg und Christopher Eriksen Sundahl. Du hast Mimiken und Körpersprachen angesprochen. Da war gefühlt ganz Skisprung Norwegen erleichtert. Endlich das erste Einzelpodium für Norwegen. Also da hat sich auch das ganze Team mitgefreut. Er holt da den dritten Platz, setzt sich nur hauchdünn vor Ante Lanišek durch, der wiederum für Slowenien gerne den ersten Podestplatz eingesprungen wäre, aber soll nicht sein, kann aber in Richtung Vierschanzentournee sich doch nochmal ändern. Lass uns kurz über das Superteam sprechen. Ja, dass es so deutlich ausgeht im Vergleich Deutschland-Österreich, hätte ich nicht gedacht, war aber im Endeffekt eine kollektiv echt gute Leistung. War ein Startzielsieg, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
War ein Start-Ziel-Sieg und beide haben sogar ihre jeweilige Gruppe in allen drei Sprüngen gewonnen. Also das da kann man wieder oder kann ich wieder meine beliebte Phrase rausholen, verdienter kannst du so ein Springen nicht gewinnen. Ich gebe dir aber recht, ich bin auch überrascht gewesen davon, weil die Hochfestschanze ist eine ziemlich große Anlage. Da kannst du natürlich einiges rausspringen, aber dass es jetzt in die Richtung läuft, hätte ich ehrlicherweise so nicht erwartet. Für Andreas Wellinger in dem Fall nur blöd, dass das ausgerechnet sein bester Tag an diesem Wochenende war, weil ich könnte mir vorstellen, dass er im Einzel auch lieber weiter vorne gelandet wäre.
Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Wobei ich bei ihm, glaube ich, glaube, dass er gerade am Sonntag, da hat er nicht wirklich Glück gehabt mit den Bedingungen. Da gab es echt nur wenige Springer, die einfach, das sollte es einfach nicht sein. Er hat dazu gezählt, Daniel Tschofenig hat zum Beispiel auch dazu gezählt. Und dass er diesen letzten Sprung in Titisee Neustadt, so gut trifft. Weil der zweite Sprung am Sonntag war exzellent, trotz der recht schweren Bedingungen. Und ich glaube, er hat gut angefangen, hört gut auf, diesen Drive dann mitzunehmen, jetzt nach Engelberg. Das ist wichtiger, als wenn er am Samstag zwei Top-Sprünge gemacht hätte, vielleicht Dritter, Vierter geworden wäre und am Sonntag dann, geht so ein bisschen nach unten. Wir sind gerade in so einer Phase drinnen, wo das Selbstvertrauen eine extrem wichtige Rolle spielt, weil wir reden, es ist omnipräsent. Ich meine, in 2 Wochen werden wir schon über Oberstdorf gesprochen haben. Ja, da sind wir wahrscheinlich, ist da schon Neujahrsspringen, oder?
Quali, ja.
Ja, da ist schon die Quali. Also, das sieht man mal, wie nah man im Endeffekt schon dran ist. Und jetzt zählt's. Jetzt musst du da sein und jetzt muss das Selbstvertrauen stimmen. Deswegen war für Wellinger dieser zweite Sprung am Sonntag extrem wichtig. Und ja, das kann man alles schon verarbeiten, kann man schon verkraften. Also der erste Durchgang lief halt nicht gut am Sonntag. Er wird dann 14., steigert sich da, wie gesagt, noch, wird Vierter am Samstag und gewinnt das Teamspringen. So schlecht war das Wochenende für ihn jetzt in Summe auch nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Also das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Er macht auch selber fleißig mit. Also er hält ja mit Selbstkritik nie hinterm Berg, wenn man ihn dann mal nachbefragt. Also er ist ja schon immer sehr, 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 sehr offen, was ich auch sehr, sehr gut finde. Vor allem, wenn er halt weiß, okay, es geht halt auch noch besser. Also er muss jetzt nicht zwingend nach dem Haar in der Suppe suchen, weil er weiß, es ist da. Und so gesehen, in dem Fall, wie auch bei den Frauen, halt gut, dass man so einen zweiten verlässlichen, sehr, sehr starken Springer hat, weil wenn man dann wieder schaut, was so der Rest des Teams macht, ja, da ist schon ein Regalfach auch dazwischen, muss man sagen.
Absolut, dann lass uns doch bleiben bei dem Rest des Teams. Also ich würde sogar noch zwei Regale einbauen. Auf einem Regal sitzt alleine Karl Geiger und das hat er auch, er ist ja handwerklich auch sehr begabt, das hat er auch wirklich stabil da installiert und das Regal sitzt zwar nicht oben, aber es sitzt so gut erreichbar in der Mitte, also recht praktisch, nützlich, absolute Daseinsberechtigung und für die Stabilität des gesamten Konstruktes auch wichtig. Und darunter gibt es dann ein Regal und da bin ich jetzt gespannt, was in diesem Regal passiert. Weil, gehen wir kurz zum COC, die Startplätze sind ermittelt und vergeben, die zusätzlichen. Deutschland hat die nicht geholt. Wer hat denn die Startplätze, Luis?
Das sind einmal sehr überraschend unsere Nachbarn aus Österreich. Also wer hätte das vorher kommen sehen? Dann sind es noch unsere norwegischen Freunde. Also die beiden verteidigen ihren Quotenplatz quasi. Und dann ist es aber nicht der DSV, der noch den dritten quasi bekommt, sondern es ist Japan mit Tomofumi Naito.
So. Heißt für die deutsche Mannschaft bisher 7 Startplätze. Ein Startplatz ist mit den Junioren sozusagen blockiert. Also, wenn wir über die anderen sprechen, geht es um 6 Startplätze. Aus denen werden jetzt 5. Und jetzt ist die Frage, wer fliegt raus aus diesem Team? Es
Tja, also.
ist wahnsinnig schwierig. Also, Paschke, Wellinger, Geiger, Haken, die sind durch. Ja, und wen streichst du jetzt? Also, du siehst von Stefan Laie, du siehst von Philipp Raimund und du siehst von Markus Eisenbichler keinerlei Konstanz und Stabilität. Es sind Ausreißer nicht nach ganz oben, aber in das Geigersche Regal mit dabei. Aber dann sind auch wieder Events dabei, wo du die zweiten Durchgänge nicht erreichst, keine Punkte holst, wo du gerade so jetzt wie Philipp Raimund noch am Sonntag zum Beispiel irgendwie reinkommst, aber du auch ganz genau merkst, und Philipp ist ja auch einer wirklich selbstkritisch, der hat die Situation schon auch gut erkannt, wo einfach dieses System nicht stabil genug ist. Da können wir bei allen dreien von sprechen. Eisenbichler hatte jetzt so das Glück vermeintlich, dass diese Anlage in Titisee Neustadt ihm wirklich, dass er die mag, dass er die tatsächlich auch gut springen kann. Und der Sonntag könnte für ihn echt ein Richtungsweiser jetzt gewesen sein mit dem 13. Platz. Der war extrem wichtig. Ich glaube, wenn er da wieder um Platz 25 mitgesprungen wäre, wäre es für ihn extrem schwierig geworden. Aber da hat er sich schon angemeldet, weil wir blicken Richtung Vier-Schanzentournee. Das sind auch Schanzen, die er kann. Also er hat in Oberstdorf hervorragende Ergebnisse erzielt, hervorragende Resultate in Garmisch-Partenkirchen. Er ist Weltmeister in Innsbruck geworden. Also er bringt im Endeffekt schon alles an Erfahrung mit, was man für die Tournee braucht. Aber was machst du denn jetzt? Philipp Raimund war vor 2 Jahren der Lichtblick, der deutsche Lichtblick der Vier-Schanzentournee, kommt aus Oberstdorf, ist relativ jung, den will man natürlich schon auch mitnehmen und da absolut in Szene setzen und protegieren. Stefan Laie, ich weiß es nicht. Wen lässt du denn raus? Es ist wahnsinnig kompliziert, oder?
Absolut, also ich möchte nicht Bundestrainer sein, ganz, ganz im Ernst. Das Positive ist vielleicht sogar noch, du hast jetzt nochmal Engelberg, um sie dir alle nochmal anzuschauen und auch in die Pflicht zu nehmen, weil die Quotenregeln erst zur Tournee quasi greifen, also die neuen Vergaben quasi. Du hast jetzt nochmal die zwei Springen, um das quasi als interne Ausscheidung zu deklarieren. Aber wenn du ganz platt nach den Ergebnissen gehst, musst du aktuell Philipp Raimund rausnehmen, weil der ist der von denen, die es dann betrifft, der schlechteste im Gesamtweltcup mit Platz 30. Und er hat im ZDF dann gesagt, er tritt im Prinzip schon seit September, ich weiß es nicht, ob September oder Oktober war, sagen wir auf jeden Fall seit Herbst, tritt er auf der Stelle, seitdem er den Skiausrüster wechseln musste. Und wenn du dann weißt, okay, das zieht sich jetzt schon eine gewisse Weile, dann ist das auf jeden Fall eine unsichere Karte als die jetzt von Stefan Laie. Ja, der hat jetzt nicht diesen Ausreißer nach oben wie vielleicht ein Eisenbichler, aber der garantiert dir fast zumindest immer Punkte und dann kannst du den auf jeden Fall guten Gewissens drin lassen.
Ja, und Materialproblem ist ja auch nichts, was du von heute auf morgen im Endeffekt
Beheben kannst, ja.
beheben, ja, danke.
Ja.
Das Wort hatte ich gesucht. Jetzt pass auf. Ich spiele jetzt mal Bundestrainer. Ich hatte extra nachgefragt jetzt beim Deutschen Skiverband, wann werden denn die nationalen Gruppen in dieser Saison eingesetzt? Und habe die Antwort bekommen, steht noch nicht fest, wird derzeit diskutiert. Ich würde das jetzt so machen. Ich würde zweimal kann Deutschland die nationale Gruppe in dieser Saison einsetzen. Es ist Skifliegen in Oberstdorf. Da wird man, sind wir beide, glaube ich, von überzeugt, dass man sagt, die haben kaum Möglichkeiten, Ski zu fliegen. Wenn man da die Option hat, sie da auf die Skiflugschanze zu schicken, wird man das in einem dieser Wettbewerbe in Oberstdorf machen. Bleibt also noch eine Option und die wird, so haben wir es im letzten Jahr auch gesehen, bei der Vier-Schanzentournee gezogen. Im letzten Jahr wurde die nationale Gruppe in Garmisch eingesetzt. Und ich würde in diesem Jahr die nationale Gruppe in Oberstdorf einsetzen. Und danach würde ich entscheiden, wen nehme ich mit nach Garmisch-Partenkirchen.
Ja, das kannst du machen, dann schließt du aber auch automatisch mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere starke Kandidaten aus, die dir am 27. und 28. den Quotenplatz in Engelberg im COC holen können. Und ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Ich glaube, dieses Opfer werden sie nicht bringen, sondern sie werden sagen, wir schicken da wirklich die volle Kapelle hin und dann. Es sind eh nur die zwei Springen in der Periode. Und ab da an kannst du die dann nationale Gruppe dann wieder in Partenkirchen schicken.
Ja, ist ein Argument. Ach, es ist wahnsinnig schwer und wahnsinnig kompliziert. Dann musst du dich halt tatsächlich, dann musst du aber Engelberg zum Showdown erklären, weil
Ja.
wer dann nach Engelberg gestrichen wird, der kann, wenn man dann sagt, okay, man nimmt Garmisch her und sie werden dann wahrscheinlich Garmisch nehmen auch, weil eben dieses Neujahrsspringen schon die größte Bühne ist, die man dann noch hat. Da musst du halt demjenigen, der in Engelberg das Ding nicht packt, musst du halt sagen, okay, du wirst in der Tournee in Garmisch zum Einsatz kommen. And that's it.
Ich glaube, dass das sogar ein Opfer ist, was du als Springer dann auch bringen kannst, weil du sagst, okay, ich verpasse zwar Oberstdorf, aber ich kann mir ja in Engelberg die Quote wiederholen und dann bin ich ab Garmisch-Partenkirchen zumindest mal den Rest der Tournee wieder mit dabei.
Ja, guter Punkt. Wir wissen es noch nicht. Wie gesagt, heute am Dienstag zeichnen wir auf. Wir haben hier noch keine Informationen, wie es mit der nationalen Gruppe weitergeht. Schauen wir es uns an. Sind wir gespannt und die Saison ist noch lang. Da kann noch viel passieren. So, jetzt haben wir gesagt, wir wollten aktuell kein Bundestrainer in Deutschland sein, weil wir in diesem, wir nennen es das dritte Regal, hier die Qual der Wahl haben. Wenn ich jetzt Chefcoach in Österreich bin, dann stehe ich vor einer ähnlichen Thematik, allerdings in einem anderen Regalfach, nämlich deutlich höher. Jetzt kommt da Michi Heiberg daher und haut da so ein Ding raus. Also, was machst du denn in Österreich? Das ist ja unfassbar kompliziert.
Das Gute ist, die Frage müssen wir uns nicht mehr stellen, weil sie Andreas Wiethölzl heute schon beantwortet hat.
Ah ja, gut, wunderbar. Heißt?
Das heißt, dass zunächst mal Stefan Embacher wieder zurückkehren wird. Also der wird in Engelberg wieder mit von der Partie sein. Der hat der TTC Neustadt ja jetzt ausgelassen. Und es bedeutet auch, dass Markus Müller, den ich ja eben schon erwähnt hatte, der den COC-Quotenplatz geholt hat, dass der jetzt mit von der Partie sein wird, als Belohnung quasi für seine Leistung und soll eben dann auch bei der Vierschanzentournee Erfahrung sammeln und hat jetzt noch den Vorzug, dass er auch zwei Sprunganzüge mit in dieses Kontingent einbringen kann und weichen muss dafür dann der Routinier im Team, nämlich Manuel Fettner. Das hat sich jetzt glücklich ergeben, dass das vor unserer Aufzeichnung jetzt noch passiert ist. Ich fand es aber auch einen sehr, sehr spannenden Ansatz, den Wiethölzl da geäußert hat. Also neben dem natürlich, dass er sagt, ja, wir haben einfach zu wenige Startplätze für zu viele gute Leute, aber das ist ja nun nichts Neues. Neu war in seiner Aussage, dass er den Springern, also im Prinzip der A- und der B-Mannschaft, schon im Oktober gesagt hat, wir werden nach TTC Neustadt diesen Wechsel vornehmen. Das heißt, wenn da einer die COC-Quote holen sollte, der bekommt diesen Platz und einer aus der Weltcup-Mannschaft muss dann eben halt weichen. Das heißt, es wussten alle seit Oktober, worauf es in dieser ersten Winterperiode quasi hinausläuft. Und entsprechend heiß ist der Kampf in TTC Neustadt ja nochmal geworden, weil hättest du mich bis dahin gefragt, hätte ich gesagt, ja gut, Heiberg ist eigentlich quasi schon gesetzt als der, der da rausrotiert und dann liefert der so ein Wochenende ab.
Vor allen Dingen natürlich der Sonntag. Also
Ja.
er pirscht sich schon ran am Samstag mit Platz 12 war's und dann fehlen 0,4 Punkte auf Pius Paschke. Wirklich, wow, auch von der Weite her war er, glaube ich, im zweiten Durchgang nicht der Beste, aber er war da deutlich weiter als Paschke in beiden Durchgängen und ja, holt den zweiten Platz. Ist der Österreicher, der auf dem Podium steht, mit dem man jetzt nicht gerechnet hat, ja, weil man schon auch sagen muss, Jan Hörl, der hatte ganz schwierigen ersten Durchgang erwischt, hat sich da noch auf Platz 5 nach vorne gearbeitet. Stefan Kraft ist nicht der Siegeskraft, war hier auch vom Podium doch relativ weit entfernt, schafft es nicht ins Superteam. Also da ist tatsächlich auch noch Luft nach oben. Daniel Czofenik mit einem Podestplatz am Samstag, dann mit einem ja doch deutlich schwächeren Wettkampf, hat es angesprochen. Auch er hatte nicht unbedingt Glück mit den Bedingungen, aber wird dann nur 15., sogar noch hinter Andy Wellinger. Also, ja, da ist ein bisschen mal eine Tür aufgegangen und Heiberg hat es genutzt, setzt sich durch. Und wie brutal diese Entscheidung ist, schaut's auf die Ergebnisliste. Manuel Fettner wird Sechster am Sonntag. Das reicht nicht, um im Team zu bleiben. Da wäre in Deutschland die klare Nummer 3 auf jeden Fall. Tendenz sogar eher mit Augenhöhe Andy Wellinger. Also brutal, brutal. Jetzt hat Wiethölzl diesen Wechsel vollzogen. Der gilt jetzt erstmal für Engelberg. Richtig.
Also er hat sogar gesagt, dass das Team dann auch für die Tournee dann quasi so steht, weil es ja
Okay,
dann
okay.
auch für die ja darum geht, in Engelberg parallel zu Oberstdorf den Quotenplatz quasi zu holen. Und dann haben sie ja sowieso die nationalen Gruppen in Innsbruck und Bischofshofen.
Ja, aber es ist ja für Fettner dann brutal, oder? Das heißt, er ist in Oberstdorf und Garmisch nicht dabei.
Das so habe ich ihn auf jeden Fall verstanden, ja.
Okay.
Also ist brutal, hat er selber auch gesagt.
Ja, ja, ja,
Kann den Frust des Athleten da auch verstehen. Andererseits, ich finde es schon sehr, sehr fair gelöst, wenn du den Springern schon Ende oder Mitte Herbst sagst, so Leute, so ist jetzt der Fahrplan, das wissen alle, woran sie sind. Und ja, so grausam kann diese Quotenregelung dann halt eben manchmal sein.
Naja, da hat der Witthölzl schon so eine Ahnung, in welche Richtung es in seiner Mannschaft gehen wird. Aber Mai ist dann am Ende des Tages auch die Qual der Wahl. Ich habe so ein bisschen ein Gefühl. Mir hat Angela Niszek gut gefallen.
Ja.
Angela Niszek ist einer, der die Tournee echt gut kann. Ich möchte nicht vom Tourneesieg sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass er eine Rolle spielen kann bei der Vierschanzentournee. Wie geht's dir mit meinen Gedanken?
Wüsste ich jetzt nicht, was mir einfiele, um dir da zu widersprechen. Also, Neujahrsspringen hat er letzte Saison gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Und er ist nun mal grundsätzlich sehr, sehr stabil, aber gerade in diesen, ja, was sind es, 10, 12 Tage, da hat er es in der Vergangenheit immer schon mal hinbekommen und wäre eigentlich auch mal fällig, dass er zumindest mal in der Gesamtwertung auf dem Podium steht, weil er hat es schon drauf, der Bursche. Also von daher, ja, gut zu sehen, dass es wenigstens bei ihm im slowenischen Team bergauf geht.
Ja, absolut. Bei Timi Seitz ist es eine wahnsinnige Achterbahn. Also da ist dann mal ein fünfter Platz dabei, wieder den er uns am Samstag zeigt. Aber stabil und solide ist es am Ende des Tages alles nicht. 27. wird er dann am Sonntag. Ja, über die anderen brauchen wir gar nicht groß sprechen, haben wir die ganze Saison schon gemacht. Aber dieser Lanischek-Gedanke, der hat mich schon irgendwie, als ich ihn dann jetzt am Wochenende gesehen habe und ich begleite ja die Vierschanzentournee und er war da immer irgendwie, wenn es dann um Siegerehrungen und Pressekonferenzen danach, da kommen dann auch nur die, die entsprechend erfolgreich waren. Es verschwimmt ja alles jetzt so im Laufe der Jahre, aber ich habe Angela Niszek schon öfter gesehen in meinem Leben und kenne ihn privat nicht. Spricht dann ja dafür, dass er bei der Tournee entsprechend gut ist und entsprechend performt. Es wird über Ryoyo Kobayashi gesprochen, dass es so ein bisschen besser in Form kommt und das alles besser aussieht. Platz 16, Platz 17, Teamspringen, das kann dieses Jahr doch nicht reichen, oder? Also, der kann doch jetzt nicht nach Engelberg gehen. Dann sind die Japaner, die fliegen in diesem Jahr nicht nach Hause. Mal schauen, was das für einen Effekt hat, weil die Zeitspanne einfach zu kurz ist. Da geht's nach Mallorca über Weihnachten. Aber der wird doch jetzt nicht auf Malle plötzlich zum alten Kobayashi, kommt dann zurück mit der schnellen Brille. Die hatte er letztes Jahr ja bei der Siegerehrung auf. Also der hatte da schon im Endeffekt eine Vorahnung, wo es ein Jahr später hingeht. Aber
Das Bierkönig-Outfit, ja, genau.
kann's mir aktuell nicht vorstellen.
Also, das wäre wieder eine dieser Tourneegeschichten, wo es dann hieß, über einen Bierkönig zum Tourneeadler
Ja,
oder so. Also,
ja,
das
ja, ja, ja.
gefundenes Fressen für die Zeitung mit den vier Buchstaben. Oder die Schweizer Kollegen, die jetzt Podcasts kopieren, habe ich gehört. Also, ich kann es mir auch wirklich nicht vorstellen. Und es sind Nuancen in dem Sprung, die besser aussehen, aber das müsste jetzt fast schon wie eine Art Wunderheilung wirken, dass das bis zur Tournee wieder hinhaut. Also, nee, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Natürlich hat man ihn im Hinterkopf. Er wird auch bei den Tourneevorschauen, wenn es dann um die Favoriten geht, sicherlich genannt werden, aber zumindest bei mir auf dem letzten Platz von denen.
Ja, und er wird bei mir nicht in den Top 3. Wir werden ja die Tournee tippen. Da wird der Name Ryoyo Kobayashi diesmal nicht vorkommen. Norwegen hat eine Nummer 1, eine neue Nummer 1. Das hat sich jetzt für mich innerhalb der letzten Wochen klar herauskristallisiert. Meine These, Christopher Eriksen Sundal ist die neue Nummer 1 in diesem Team.
Auch da fällt mir nichts ein, womit ich dir widersprechen könnte. Also es hat sich schon irgendwo gefestigt, dass er derjenige ist, der dann schon die Spitzenresultate holt. Und man hat es ja dann auch gesehen, was das für eine Erleichterung ausgelöst hat, dass es dann mit dem Podium gereicht hat am Sonntag. Und auch, man kann schon sagen, überfällig, aber zumindest mal verdient auf jeden Fall, weil er einfach sehr, sehr stabil springt, auch nicht immer Glück hatte im Laufe der Saison, muss man sich auch vor Augen führen. Und das ist definitiv einer, der sich in Richtung Tournee jetzt in Stellung bringt, Für mich aber eine größere Unbekannte, weil wir jetzt nicht so wahnsinnig viele Daten aus den vergangenen Jahren haben. Wie schlägt er sich denn auf den Tourneeschanzen? Da bin ich sehr, sehr
Ja.
gespannt drauf, wie er das macht.
Ja, und es geht ja nicht nur um die Schanzen, es geht ja um das Ganze drumherum. Also dieser immense Aufwand, was das Reisen angeht, was den Druck angeht. Das ist einfach für alle immer eine bisschen andere Situation und damit musst du umgehen können. Und da wird die Frage sein, wie gut kriegt er das hin?
Ist jetzt auf jeden Fall mal komfortabler für ihn und das Team, dass sie so zur Tournee fahren, anstelle dessen, dass sie sich immer noch die Frage gefallen lassen müssen, ja, wann springt ihr denn jetzt endlich mal aufs Podium? Zeit
Ja,
wird's.
absolut. Genau, so ist es. Ja, Gregor Dischwanten kann auch selbstbewusst ins Heimspiel gehen. Hat er auch ein bisschen Pech am Sonntag, wie ich fand. Dennoch sehr solide in seinem Sprung. Wirklich gut wird da. Zehnter am Sonntag, springt wieder aufs Podium. Und zwar auf den zweiten Platz, relativ deutlich sogar vor Daniel Čofenik am Samstag. Ja, glaube vom Tourneesieg zu sprechen wäre vermessen, aber auch er kann jetzt sich eigentlich, es ist ja eine coole Ausgangslage für ihn. Er hat die Podestplätze schon geholt, hat jetzt eigentlich schon mehr erreicht, als viele von ihm erwartet haben in dieser Saison. Jetzt geht's zum Heimspiel nach Engelberg, dann zur Vierschanzentournee. Auf ihn werden die Leute nicht schauen. Es ist die
Nee.
deutsch-österreichische Vierschanzentournee. Und in der bisherigen Saison dominieren die Deutschen und die Österreicher. Und er schwimmt da so ein bisschen mit. Also, ich glaube, er kann da ganz befreit, ganz ohne Druck, ganz entspannt reingehen und muss niemandem groß was beweisen, wahrscheinlich sich selbst am meisten, aber kann da relativ befreit aufspringen und sagen, hey, habe ja eh schon mein Saisonziel eigentlich überboten. Klar, mit den Erfolgen wachsen natürlich auch die Ansprüche, ist schon logisch, aber da ist die Ausgangslage relativ komfortabel, wie ich finde.
Ja, vor allem, also in der Schweiz spricht man jetzt nicht, wer weiß, wie intensiv übers Skispringen. Also das kommt halt auch noch mal hinzu, dass er da im Prinzip auch in Ruhe gelassen wird, so gesehen. Aber selbst wenn, also ist ein lockerer, lässiger Bursch, also der macht sich da keine Platte, der hat einfach gerade unglaublich viel Spaß an all dem, was er tut. Vielleicht können wir nächste Woche nach Engelberg noch ein bisschen ausführlicher über ihn sprechen, hoffentlich mit einem entsprechenden Gast. Aber du. Also, was du gerade sagtest, das Saisonziel, das er sich nie gesteckt hat, hat er eh schon erreicht. Von daher alles supi.
Alles supi. Ja, supi fanden auch viele Leute, die vor Ort waren. Die Stimmung und die Organisation, da hat uns der Flippo 410 zum Beispiel geschrieben, dass ihm das sehr viel Spaß gemacht hat. Er sendet großes Lob. Ich fand es auch ein ganz cooles Wochenende. Auch mit dem Wetter hat es eigentlich, mit dem Wind hat es eigentlich ganz gut gepasst. Wir haben so ein bisschen über stellenweise mal ein paar bisschen kleineren Schwierigkeiten geredet, aber in Summe haben wir da schon sehr, sehr viel Schlechteres und Unfaireres gesehen. Dade fragt, wie fandet ihr die gefrästen Eisspuren?
Also ich bin nur auf Kunstschuhe gesprungen, deswegen kann ich aus persönlicher Erfahrung da nicht viel zu sagen. Aber ja, also ich mag Titisee-Neustadt als Schanze eh, weil das halt noch so was Ursprüngliches, Oldschool-haftes hat. Du hast es auch an den Statements der Athleten gehört, die haben sich wahnsinnig darauf gefreut, dass sie mal auf eine Schanze gekommen sind, die es jetzt halt nicht aus dem Baukasten quasi woanders auch gibt. Du hast aber schon gemerkt, dass sich die Routiniers da grundsätzlich einfacher drauf tun, weil die das halt aus ihren etwas jüngeren Tagen halt noch mehr kennen als jetzt die neue Generation. Von daher finde ich es gut, dass es da auch so einen Faktor gibt, der da auch noch ein bisschen mit reinspielt.
Absolut. Heiker fragt, warum ist die Strenge bei den Haltungsnoten so unterschiedlich von Wiesla strenger zu Titisee Neustadt weniger streng?
Weil es auch andere Kampfrichter sind, die das benoten. Also es ist ja letztendlich immer noch eine subjektive Empfindung, die da äußern. Also ja, die einen benoten halt noch ein bisschen strenger als die anderen. Da kommen dann solche Unterschiede eben zustande. Und es hat auch immer was mit zu tun, wie ist denn die Beschaffenheit des Auslaufs? Also wie gut kannst du da auch drauf landen? Und dementsprechend sehen die Landungen ja auch anders aus von Wochenende zu Wochenende.
Okay. Die Italiener waren nicht dabei. Da wurde auch gefragt. Gibt es da Gründe?
Ja, ich meine, wenn du nicht in Form bist, dann hast du auf der Schanze nur mal keinen Spaß. Und wir hatten, glaube ich, alle, waren wir alle sehr, sehr neugierig, wie transportiert Alex Insam den Sommer in den Winter hinein. Jetzt kann man sagen, es funktioniert irgendwie gar nicht. Also alles, was er sich an Selbstvertrauen aufgebaut hatte, das war an den ersten 3 Wochenenden futsch. Und ja, dann, wenn du eh weißt, du reißt da nichts, dann brauchst du dich auch nicht stellen. Also es gibt ja auch keine Verpflichtung, dass du da startest. So gesehen kann man das schon verstehen, dass sie das Wochenende ausgelassen haben.
Auch nach Roman Kudelka aus Tschechien wurde gefragt. Weißt du da mehr?
Selbes Spiel. Also keine Form. Ist auch nicht der Typ, der auf so einer Schanze gut zurechtkommt von seinem Sprungstil her. Und dementsprechend, ja, hat das keinen Wert, ihn da aufzustellen.
Gut, alles klar. Wenn du nichts mehr hast, würde ich zum Adler der Woche übergehen.
Machen wir das doch.
Machen wir das doch. Also, Jevin Maruschiak wird hier vehement gefordert. Also, da haben wir mehrere Zuschriften bekommen. Auch über Maxi Ordner wurde mal gesprochen. Ich wäre mit beiden einverstanden, wird aber mich für Jakub Wolny entscheiden.
Oha, der hast jetzt aber noch wie Kai aus der Kiste geholt.
Fand ich krass. Platz 8, mega Ergebnis. Also, wenn es um unsere geliebte WM-Norm in Deutschland gehen würde, hätte
Oh.
Jakub Wolny die WM-Norm eingetütet.
Die Personalshop DSV
Haha,
WM-Norm, ja, genau.
ja, so ist es, so ist es.
Ja,
Aber
also.
du darfst gerne dich für was anderes entscheiden. Also, er ist auch Samstag in die Punkte gekommen. Da war es ein 22. Platz. Und dann ist es der 8. Rang am Sonntag. Bester Pole und zwar deutlich der beste Pole in diesem Wettkampf und in diesem Team, in dem die Probleme ja offensichtlich sind, über die wir hier auch viel sprechen, dass es dann nicht ein Kamils Doch zum Beispiel ist, der gar nicht in die Gänge kommt, sondern auch einer aus der älteren Garde mit Jakub Wolny, der jetzt noch nicht so alt ist, aber schon auch ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, finde ich bemerkenswert. Und ich glaube, so oft wird man die Gelegenheit nicht mehr haben, Jakub Wolny den Adler der Woche zu geben. Jevin Maruschiak hat ihn ja auch schon bekommen und er bringt alles mit, ihn auch noch das ein oder andere Mal einzusammeln. Deswegen, ich würde gern die Gunst der Stunde nutzen. Auch die polnische Skisprungseele, sie ist so gebeutelt. Ein Herz fürs polnische Skispringen. Deswegen,
Ein Herz für
ja,
Polen, ja. Ja,
genau.
finde ich gut. Also ich meine, bei Marusiak habe ich genau das gleiche Gefühl wie du auch, weil ich glaube, der Bursche, der kommt jetzt erst so richtig ins Rollen und wir haben noch ein paar Mal Skifliegen diese Saison. Also da müssen wir ihn unbedingt auf dem Zettel haben. Und mein Maxi Ordner ist in der Saison schon aufs Podest gesprungen. Damit ist er schon aus dem Kandidatenkreis damals schon ausgeschieden und dementsprechend kann ich mit Jakob Wollen ja auch sehr, sehr gut leben und das noch als kleiner Appendix zu Polen. Auch da gibt es einen Wechsel, denn David Kubacki wird jetzt nicht mit nach Engelberg fahren. Ich glaube, auch da spricht die Form irgendwo, Klammer auf, nicht Klammer zu, für sich, dass es einfach irgendwie überhaupt nicht laufen will bei ihm und der geht jetzt erstmal ins Training und statt ihm ist dann jetzt Piotr Jua mit von der Partie, der ja am letzten Wochenende im COC war, dort 14. und 4. geworden ist. Also ich glaube, das ist ein Wechsel, den kann man auch mal vornehmen.
Bei den Damen hast du eine Kandidatin.
Ja,
Schwierig, oder?
schwierig, ja. Es war so ein Auf und Ab für alle möglichen. Aber es ging mir letztes Mal ja auch schon so, dass ich da jetzt keine Kandidatin auf dem Silbertablett irgendwie hatte. Hast du was?
Mir fällt partout nichts ein. Ich gehe die Listen durch. Also
Also
eigentlich,
die Wiener Holz könnte
ja,
so das
aber.
Marussia-Phänomen sein, da könnte sogar noch mehr kommen.
Aber wenn wir niemand anderes haben, können wir ihr den Adler gerne geben. Also
Find ich schon auch, ja.
kann ich
Finde
mit
ich schon
leben.
auch.
Jetzt kam noch der Vorschlag, eine der Chinesinnen, weiß ich nicht, Datte hat es, glaube ich, geschrieben. Du weißt, wir schätzen dich hier sehr, aber das habe ich jetzt nicht verstanden, weil die haben uns schon deutlich bessere Ergebnisse gezeigt als auf ihrer Heimschanze zu Hause. Also da, das fände ich jetzt irgendwie vermessen, weil Dong Bing mit Platz 20, Bing Dong mit Platz 20 die beste Chinesin war. Wie gesagt, da haben wir bessere Resultate gesehen. Dann komm, brauchen wir nicht groß rumrätseln. Nimm mal Aline Holz. Das soll zusätzlich Auftrieb und Motivation geben. Und wird der Heinz sie schon sehen. Also, die hat den Adler der Woche gewonnen. Die kann ihn nicht rausnehmen aus der Mannschaft.
Ja, also klar, zu den Chinesen kann man noch sagen, gut, was war zumindest für sie persönlich das beste Weltcup-Ergebnis? Den Credit darf man ihr auf jeden Fall auch geben, aber ich gebe dir schon recht, da hätte ich mir insgesamt auch ein bisschen mehr von denen erwartet.
Ja, weil es zu Hause ist auf der
Genau,
Heimschanze. Also
genau.
die anderen haben echt dann mit Zeitverschiebung und Temperaturen und alles haben da wirklich andere Voraussetzungen, als wenn das bei dir zu Hause ist. Sorry, die kennen die Anlage mit Abstand am besten. Da reicht mir ein 20. Platz nicht, auch wenn es das beste Weltcup-Ergebnis ist.
Ja, ansonsten honorable mention wäre noch Lara Malzina gewesen, die ein sehr gutes Wochenende gesprungen ist, das Beste in ihrer Saison mit Platz 9 am Samstag in einem wirklich sehr, sehr schwierigen Wettkampf, der auch 2,5 Stunden gedauert hat. Also da haben wir uns, glaube ich, alle irgendwann so die Sinnfrage gestellt. Und 13. am Samstag sehr stabil, aber auch da. Wir wissen aus dem Sommer, dass sie noch besser springen kann. Dementsprechend erhoffen wir uns da noch ein bisschen mehr.
Gut, also Jakob Wolny, Alwine Holz sind unsere Adler der Woche. Wer von euch ist wo bei der Tournee am Start? Ich bin überall. Oberstdorf, Garmisch, Oberstdorf Quali und Oberstdorf Springen. Garmisch nur das Springen, Innsbruck wahrscheinlich beides, Bischofshofen nur das Springen. So ist mein Fahrplan. Two Nights Tour, du hattest überlegt, gibt es da Updates?
Ist noch nicht spruchreif, aber wenn ich das mache, nehme ich logischerweise alle 3 Tage sind es ja dann mit. Also 30., 31. und 1. Januar dann.
Genau, aber du wärst dann bei der Two Nights Tour, ich bei der Vierschanzentournee.
Wir würden uns quasi den Staffelstab in Garmisch in die Hand geben, genau.
Wunderbar, das wäre doch die
Ohne dass wir uns
perfekte,
sehen, wohlgemerkt, ja.
ohne dass wir
Wenn
uns
du nicht
sehen,
zur Quali
aber
kommst.
wir hören uns natürlich dann auf jeden Fall nach Oberstdorf wieder. Ihr hört Luis aber schon nach Engelberg wieder. Ich bin aber jetzt erstmal raus bis nach Oberstdorf. Der Zeitplan, ich hatte es hier schon öfter gesagt, ist so, so eng und bin froh, dass ihr mir nächste Woche da den Rücken frei haltet und die Rückschau aus Engelberg nehmt. Meine Tipps gibt es dann natürlich nach Engelberg, die schicke ich dir durch, die kannst du dann hier auch kommunizieren. Und
Yes.
deswegen wünsche ich dir, lieber Luis, euch da draußen jetzt schon mal ein schönes Weihnachtsfest. Genießt es, sammelt Kraft, sammelt Energie. Am 28. geht es dann nämlich wieder ab und wir beide hören uns nach Oberstdorf dann wieder. Und deswegen danke für heute.
Ich habe zu danken. Ich wünsche dir und natürlich sicherlich auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer auch ein frohes und besinnliches, weil erholsam sind die Weihnachtsfeiertage nicht, aber hoffentlich ein paar schöne Feiertage.
Genau, ich kann da tatsächlich immer ganz gut abschalten und Energie sammeln und dann geht's am 28. frisch gestärkt nach Oberstdorf. Wir hören uns danach wieder. Ihr hört nächste Woche wieder die Flugshow mit Luis, Roloch und Gästen. Und da ich jetzt ein bisschen Pause haben werde, bin ich so frei. Frohe Weihnachten, fliegt's, soweit es geht.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.